Der Go Special Talk. Heute das Thema Entfeindet euch mit Stefan Seidel. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special. Ich begrüße euch zu diesem Go Special Talk. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon mehr als 2 Jahre. Frieden im Nahen Osten scheint eine Utopie zu sein. Der US-Wahlkampf nimmt an Polarisierungen und aggressiver Agitation zu und auch in Deutschland wird, so mein Eindruck, immer weniger konstruktiv diskutiert, debattiert und um Kompromisse gerungen, sondern die Fronten verhärten sich und fast jedes Thema ist mittlerweile ein Reizthema geworden. Egal ob Klimawandel, Leitkultur, Integration, Gendern, Impfen oder Flüchtlinge. Jede und jeder weiß ganz genau Bescheid und kaum einer hört dem Gegenüber und seinen Argumenten überhaupt noch zu. Die Welt wird immer komplexer, die dargebotenen Antworten immer einfacher. Mir sitzt ein alter Studienkollege und Freund aus der gemeinsamen Studienzeit in Jerusalem gegenüber. Ein kleines, dünnes, aber sehr feines Büchlein mit dem Titel Entfeindet euch, Auswege aus Spaltung und Gewalt geschrieben hat. Stefan Seidel. Wie es zu einer besseren und friedlicheren Welt kommen kann, darüber komme ich mit ihm ins Gespräch. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und bin gespannt, welche Lösungsideen Stefan Seidel anbietet und ob diese tatsächlich auch funktionieren können. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir darüber reden werden, wie diese Welt friedlicher werden kann. Und ich hoffe, dass wir nicht nur theoretische Ideen wälzen, sondern auch ganz praktische Beispiele und Handlungsweisen aufgezeigt bekommen. Also vielen Dank, dass du da bist. Aus Leipzig zugeschaltet.
Sehr gerne. Hallo nach Frankfurt.
Bevor wir aber direkt in das Thema starten, folgende Frage. Wenn ich dich in der Kneipe oder im Café wahlweise treffen würde und dann fragen würde, wer bist du denn, was machst du, wie würdest du dich dann vorstellen?
Ja, also ich würde, glaube ich, sagen, dass ich nicht auf eine Sache unbedingt sofort festlegbar wäre.
Okay.
Sowohl Beruf als auch Studium als auch Mensch. Bin von Haus aus Theologe, habe dann noch Psychologie drauf studiert und suche eigentlich immer nach Horizonterweiterungen und vor allen Dingen auch Verbindendes von verschiedenen Richtungen her. Und deswegen wäre mir es am liebsten keine Schublade, sondern vielleicht ein Schubladenschrank zu sein.
Okay. Und sag nochmal was Biografisches zu dir im Hintergrund. Du bist Pfarrerskind?
Genau, 78 geboren in Leipzig. Und als in eine Pfarrersfamilie hinein, mein Vater ist Pfarrer, auch mein Opa, und dann sozusagen erstmal eine DDR-Kindheit verlebt. Eine DDR-Kindheit im Pfarrhaus ist was Besonderes. Da ist man bei den vielen staatlichen Gleichförmigkeiten, wie zum Beispiel die Jugendorganisation der Pioniere und so, war man dann dezidiert nicht mit drin, als Christ sich dann sozusagen auch da ein bisschen abzuheben. Das hat schon geprägt, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf.
Glaube ich auch,
Genau, habe dann tatsächlich mit 11 Jahren auch relativ bewusst die friedliche Revolution in Leipzig miterlebt. Mein Vater hatte mich da zu den Friedensgebeten und Demonstrationen mitgenommen, nicht zu den Terminen, wo es dann unmittelbar auch die Gewaltgefahr gab, aber sowohl vorher als auch dann nachher. Also das ist auf jeden Fall eine biografische Zäsur und enorm eindrücklich. Und konnte dann im vereinten Deutschland weiter aufwachsen, Gymnasium und dann eben Theologiestudium, das mich unter anderem auch nach Jerusalem geführt hat, wo wir uns auch begegnet sind 2000, 2001. Eine sehr intensive, spannende in so vielerlei Hinsicht Horizont erweiterndes Erlebnis. Habe dann auch erstmal noch Pfarrer versucht, knapp 3 Jahre als Experiment. Passt das für mich? Ist das mein Weg? Habe dann festgestellt, es passt nicht hundertprozentig. Konnte da nicht so ganz Rolle und Person zusammenbringen. Und habe dann das Gleis gewechselt auf das, was ich immer schon ein bisschen nebenher gemacht habe, das Schreiben, auch das journalistische Schreiben. Das habe ich dann vor allen Dingen hier bei der Kirchenzeitung, aber auch für andere Medien intensiviert. Und habe dann auch als Redakteur hier angefangen bei der Sächsischen Evangelischen Wochenzeitung Der Sonntag, wo ich jetzt seit 2012 in fester Stellung bin. Und habe nebenher, wie gesagt, schon noch Psychologie studiert. Das hat mich enorm fasziniert, interessiert. Auch nochmal Zugänge zu unserem Innenleben, die Vielschichtigkeit, Unbewusstes, Bewusstes, wie ist das verbunden? Und möglicherweise eben auch als eine Berufsoption noch. Ja, und da stecke ich nun auch drin, ist abgeschlossen und wird vielleicht nochmal eine weitere Wegabbiegung auf dem Lebensweg werden. Aber wie gesagt, im Moment als Redakteur hier tätig und nebenher, wenn es die Zeit und vor allen Dingen auch der innere Schreibdruck, das war jetzt vor allen Dingen beim letzten Buch so, es zulässt, auch gerne immer mal ein Büchlein oder Buch.
Vielen Dank. Auch für die ausführliche Vorstellung, da sieht man mal, wie vielfältig Persönlichkeiten und Biografien sind. Ja, Schreibdruck, Stichwort Schreibdruck. Das Buch Entfeindet euch, worüber wir ja sprechen werden, jetzt ganz aktuell erschienen. Schreibdruck, was hat dich dazu bewegt, so ein Buch zu schreiben?
Ja, das ist vielleicht so das direkteste Buch, sag ich mal, natürlich vom Titel mit dem Imperativ Entfeindet euch, Auswege aus Spaltung und Gewalt, war mir ein Anliegen, weil ich doch in den letzten 2 Jahren ein bisschen gelitten habe, dass die militärische Logik, das militärische Denken so dominant geworden ist, dass es vielfach als eine alternativlose, als einzige Möglichkeit angesehen wird. Und da sträubte sich viel in mir, der ich nicht nur auch ein Stück aus einer pazifistischen Tradition der DDR-Kirche komme, sondern eben auch auf meinem Bildungs- und Lebensweg so viele andere Logiken und Wege gesehen habe, dass ich gedacht habe, es muss auch jetzt mal ein kleines Korrektiv in die Debatte, dass wir doch hier bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und uns vollkommen in diese militärische Richtung begeben, aus vielfach natürlich verstehbaren Gründen, Angst, wir kommen dann noch drauf, veränderte Bedrohungslagen und so weiter. Und doch finde ich diesen Rollback jetzt auch in die ganzen Muster der Kriegslogik, der Aufrüstung des Glaubens, des regelrechten Heilsglaubens an militärische Mittel und Wege ziemlich fatal, weil wir uns gleichzeitig eben abschneiden von ganz, ganz vielen anderen Wegen und Weisen, Konflikte zu lösen oder ein gemeinsames Zusammenleben anzustreben. Und da wollte ich sozusagen mal senden, ein paar Beispiele auch, vor allen Dingen auch Denker wieder ins Spiel bringen, wie Martin Buber oder Sigmund Freud oder eben auch die Dichter der Kriegsgeneration, die uns ja jetzt vielfach weggestorben sind, weil doch so viele Jahre ins Land gegangen sind, aber die gesagt haben, habt immer auch noch eine Vorsicht bei dieser Kriegslogik und passt auf sozusagen, dass ihr euch da nicht auf Gedeih und Verderb überlasst und dann eben einen sehr, sehr hohen Preis zahlt. Und ich denke, wir müssen zumindest in Sichtkontakt mit anderen Optionen bleiben. Und da hätte ich mir einfach auch gewünscht, im öffentlichen Diskurs, aber auch in politischen Entscheidungen, dass ihr nicht mit 100 Milliarden Aufrüstungsetat und Augen geradeaus, Marschrichtung, Marschbefehl los, hier ins militärische Heil gestartet wird, sondern da auch eben noch ein paar andere Wege, die ich eben skizziere, nur im Blick sind.
Okay. Ja, dein Buch startet ja auch steil. Du kritisierst ja gleich auf den ersten Seiten die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende, die er ja gesprochen hat im Februar, März nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Viele sagen ja, das ist eine realistische Einschätzung gewesen von Scholz. Eine seiner wichtigsten Reden, eine wichtige Analyse. Du siehst das eher problematisch.
Ja, ich sehe es problematisch, auch wenn man sich die Reden nochmal genauer anschaut, weil hier mit einer großen Rhetorik, moralischen Rhetorik, emotionalen Rhetorik, für alle eine Situation beschrieben wird, die sozusagen enorm bedrohlich ist, und dieser Einmarsch ist fraglos eine bedrohliche Zäsur und auch ein nicht zu relativierender oder zu beschönigender Vorgang, der stellt uns vor enorme Probleme. Aber sozusagen jetzt diesen kollektiven mentalen 180-Grad-Wandel, so wird es ja auch gezeigt. Wir waren vorher naiv und pazifistisch und konnten es uns leisten, weil wir so schön eingepackt waren in Watte hier von unseren Nachbarn und alles entspannt war. Das war naiv und wurde der Realität nicht gerecht. Wir müssen aber jetzt wieder zu den Waffen. Und was ich vor allen Dingen problematisch finde, dass hier regelrecht in einer metaphysischen oder mythischen Art ein Kampfszenario aufgemacht wird. Er spricht von, dass wir jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und das halte ich immer für sehr gefährlich, wenn sozusagen die eigene Seite in dieser Form für gut und eine andere für kollektiv böse erklärt wird, weil dann einfach alle Differenzierungen und auch alle möglichen Verbindungsfäden, die mögliche rettende Auswege jenseits der totalen Gewalt bieten könnten, aus dem Blick gehalten. Wenn ich total gut bin, dann ist der andere total böse, und zwar sprechen wir hier von Kollektiven. Und sowas ging in der Geschichte selten gut aus, wenn sich eine Seite völlig auf der richtigen Seite der Geschichte wähnte und mit wehenden Fahnen in den Kampf zog. Ich dachte, dass wir da schlauer sind, mittlerweile klüger sind, und dass uns diese radikale Aufrüstung und viel in den Reden handelt ja auch schon von Waffengattungen, Waffenarten, auf die wir jetzt setzen und auf die wir jetzt setzen müssen. Und das geht ja seit 2 Jahren in Dauerschleife und in immer sich steigernder Geschwindigkeit, dass wir jetzt schon bei den ganzen Nuklearoptionen sind. Und das halte ich nicht nur für hochproblematisch, ich halte es auch für einen gewissen Wahnsinn, aus dem wir versuchen müssten, auch mal raus, also aus diesem Tunnel auch ein Stück rauszukommen und hier nicht, ich halte es, das sind nicht nur zerstörerische Prozesse für eine als böse erklärte Gegenseite, das sind Selbstzerstörungsprozesse, die Dynamiken entfesseln, die wir einfach auch nicht mehr eingeholt bekommen und wo wir früher oder später selber auch hohe Preise zahlen. Das ist so ein Stück meine Kritik, dieser Heilsglaube ans Militärische und die moralische, regelrechte Erpressung dafür jetzt sein zu müssen, weil man sonst nicht auf der richtigen Seite steht.
Aber da möchte ich mal einhaken, gleich nochmal, wir kommen da nochmal zurück, aber das finde ich spannende Aussage, weil genau das erlebe ich ja in allen Debatten. Egal, ob es um Klima geht oder um Gendern oder um Leitkultur oder um Integration oder um Flüchtlinge. Es ist immer die richtige Seite oder die falsche Seite. Also du bist entweder treues, doofes Schaf und lässt dich impfen, oder du bist wirklich ein Schwurbler, ein Verschwörer, wenn du dich nicht impfen lässt. Und bei allen Diskussionen so. Siehst du da einen Zusammenhang, dass das einfach Teil der Gesellschaft ist?
Also tatsächlich reizt sich das für mich ein, was in die auch Diskurskultur in Anführungszeichen, die wir seit Jahren hier erleben, diese extreme Polarisierung, die extreme Vergröberung von Thematiken und Konfliktlagen und Zuordnungen von Pro und Contra, Freund und Feind, richtig und falsch, gut und böse. Das kann man sicherlich durchbuchstabieren. Die Identitätspolitiken und Debatten haben da vielleicht auch beigetragen und waren nicht so günstig, dass man immer den Eindruck hatte, es gibt viele Einzelgruppen, Einzelinteressen, die sozusagen oft auch natürlich mit einem berechtigten Anspruch, jetzt ihre Interessen und Ansprüche geltend zu machen. Aber es kam oft ein Gegeneinander heraus. Ne? Nicht, dass wir sozusagen zusammen nach einem guten gemeinsamen Zusammenleben suchen, auf dem Boden auch universeller Menschenrechte und dem Suchen nach Ausgleich und ja, dass alle Vorkommen und Teilhabe haben können, sondern oft ich oder du, ne, Sieg oder Niederlage, das sind so ein bisschen unsere Muster. Wir, uns ist Dialog, Kompromiss, Kooperation, Koexistenz aus dem Blick geraten. Da reiht sich sozusagen diese Krieg-Frieden-Debatte ein und die trägt natürlich in sich nochmal ganz stark diese Spaltungslogik, diese Polarisierungslogik, weil die natürlich, das ist ihre Natur, mit Freund und Feind operiert, mit der Vergröberung, weil im Gefecht kannst du nicht 1000 Abwägungen treffen und Differenzierungen, sondern ne, du musst wehrhaft und wehrbereit sein und da muss klar sein, wo steht Freund und wo steht Feind. Wir liegen da im Schützengraben. Aber sozusagen, dass das auch eine Gefahr ist und dass es vielleicht nicht günstig ist, sich da ganz anheimzugeben, das kam mir jetzt sozusagen oft zu kurz und es ist ja auch schwierig, wenn es derartig regierungsamtlich und auch von natürlich von vielen Medien so befördert wird, da zu sagen, können wir mal einen Schritt zurücktreten und wie sieht denn das überhaupt aus? Wirklich nukleare Abschreckung, macht das Sinn? Macht es Sinn, sozusagen 100 Milliarden hier reinzubuttern? Was ist eigentlich mit dem Fonds für die zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten für Entwicklungszusammenarbeit? Müsste der nicht mindestens in gleicher Weise oder in heftiger Weise hochgefahren werden? Was wollen wir eigentlich mit unserem Planeten hier veranstalten, in die große Verwüstung führen? Also ich habe wirklich große Bedenken und Ängste, dass wir hier dieser Eskalationsdynamik nicht mehr Herr werden und dass es da eben Korrektive braucht, auch im Mentalen.
Okay.
Und die sehe ich eben darin, dass man aus dieser Freund-Feind-Falle, aus diesem polarisierten Denken auch ein Stück rauskommt. Und das geht durch verschiedene Möglichkeiten.
Genau, sag mal, weil ein Argument dagegen wäre ja wahrscheinlich auch in Debatten, auch wenn du das Buch vorstellst oder diskutierst, das ist doch naiv. Putin überfällt die Ukraine, will sie komplett einverleiben und jetzt zu sagen, also wir haben ja auch andere Sachen probiert als, weiß ich nicht, als Europäer, als Deutsche, als Weltgemeinschaft, wie Wirtschaftsdruck aufgebaut und. Oder am Anfang, ich weiß noch, dann von Olympischen Spielen die Sportler ausgeschlossen und. Aber ich habe den Eindruck, das erzeugt ja nur ein müdes Lächeln beim lieben Herrn Putin.
Ja, das meine ich mit so ein bisschen sich selbst verstärkenden Mustern. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es auch von Anfang an darum ging, vielleicht hier möglichst schnell auch einen Waffenstillstand oder so etwas zu erwirken, möglichst schnell erst einmal auch vielleicht eine Unterbrechung anzustreben. Und die Worte, wir haben sie ja jetzt schon zum Teil zitiert, aber die kam eben auch von anderen Politikern. Das war Kriegsrhetorik, ja, Gegenkriegsrhetorik mit klaren Ansagen. Also insofern haben wir uns auch von dieser natürlichen, Stück weit aufgedrückten Kriegslogik und Verfeindung voll und ganz anstecken lassen und uns voll und ganz aufdrücken lassen und sind hineingerutscht in diesen Kampfmodus.
Ja.
Und wenn man einmal sozusagen da drinne ist und sich entschieden hat, auf den verschiedensten Ebenen, und zwar eben nicht nur Wirtschaftsdruck oder so etwas, sondern es ging oft klar in die Richtung Waffensysteme und so weiter, folgten ja dann, dass wir hier uns auch militärisch nicht raushalten und etwa eine Vermittlerrolle einnehmen, sondern wir haben ja den Ruf der Geschichte gehört und stellten uns auf die richtige Seite. Und in so einer Situation sind sozusagen die Möglichkeiten und die Chancen für Vermittlung, Kompromiss, Frieden, auch Unterbrechung von Gewalt eigentlich gleich null. Man muss da senden, ich möchte hier aus einer Verstrickung heraushelfen, so wie man es auch an anderen Konfliktherden, und das müsste idealerweise auch eine Staatengemeinschaft oder eine Weltgemeinschaft sein. Wir wollen hier heraushelfen euch. Entscheide ich mich aber für Krieg, bin ich im Krieg und dann bin ich auch in der Logik. Das ist dann irgendwie, finde ich auch, es geht nicht ein bisschen Krieg und ein bisschen verhandeln. Das ist ein Gesamtprozess und gerade in so einer akuten, eskalierten Phase wie in einem Krieg wird ja von der Gegenseite alles ausgelegt als für einen nachteilig. Also wenn der jetzt sagt, ich will verhandeln, ach, der will nur einen Aufschub, damit er ordentliche Waffen rankommen kann. So. Also ich denke, Verhandlungen muss dann auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss und mit einer gewissen vertrauensbildenden Maßnahme einhergehen und einem wirklichen Lösungswillen in dem Sinne auch nicht, dass ich jetzt den Königsweg habe und das fertige Rezept, aber dass ich erstmal bereit bin, mich auf einen Prozess einzulassen, der etwas löst, und der bedarf unbedingt erstmal der Unterbrechung von Gewalthandlungen. Deswegen wäre das Anstreben von Waffenstillstand, von Gewaltunterbrechung das A und das O übrigens immer noch und nicht sozusagen Maximalforderungen. Die müssen erfüllt sein, erst dann kann sich irgendwas in den Zentimeter bewegen. Das wird nicht funktionieren. Aber wie gesagt, das versuche ich eben auch als mentales Problem. Die Kriegslogik ist, und das hat Clausewitz schon völlig richtig analysiert, eine Logik, die in den Krieg hineinführt und im Krieg wirksam ist, aber nicht aus dem Krieg herausführen kann. Das kann sie nicht. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir Mentalitätswandel hin oder her, wie er gewünscht wird vom Verteidigungsministerium, kriegstüchtig werden, hin oder her, dass wir hier auch noch Zugänge zu einer anderen Logik haben. Außer, ja, wir wollen in diese tendenziell offene Zerstörungsdynamik weiter reinkommen. Ne?
Kannst du es mal konkret machen, weil der Untertitel deines Buchs heißt ja Auswege aus Spaltung und Gewalt. Jetzt konkret mal an dem Beispiel Russland. Also du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, man muss erstmal einen Waffenstillstand schaffen. Und der da muss erstmal bedingungslos sein. Also nicht, ich habe meine Maximalforderung oder ich fordere den jetzt nur, damit ich nochmal Zeit habe, um vielleicht auf ukrainischer Seite mehr Munition zu kriegen und auf Russland vielleicht mehr Menschen zu mobilisieren. Und dann habe ich gehört, gleichzeitig sagst du, man gibt 100 Milliarden für Rüstung aus, für Verteidigung heißt es. Warum gibt man nicht 100 Milliarden auch für Friedensforschung, Versöhnung, Kennenlernen zwischen Völkern etc. aus?
Ja, also man muss immer aufpassen, sozusagen hier mit vermeintlich einfachen Rezepten und Konzepten. Deswegen da begebe ich mich sozusagen nicht direkt auf diesen Weg, weil wenn ich die hätte, dann säße ich jetzt nicht hier in meiner Redaktion, sondern ist ganz woanders. Natürlich kommt es auch auf das Suchen an. Das wäre mir wichtig, bevor ich nochmal dann zu einzelnen Komponenten eines solchen deeskalativen Weges komme, dass man eine Lösung als einen Prozess versteht, so wie das Martin Buber in seiner dialogischen Prinzip beschrieben hat. Es gibt ich und es gibt du und es gibt eigentlich sie auch nie als völlig getrennte Größen, sondern wir sind in dieser Welt völlig so grundlegend aufeinander bezogen, dass wir gar nicht ohne einander können. Im Anfang war Beziehung, also wir sind total beziehungshafte Wesen und das sozusagen von der kleinsten individuellen Ebene eigentlich bis zur größten des Zusammenlebens von Völkern. Und das gilt es übrigens erst einmal anzuerkennen, ich und du, wir gehören zusammen, wir können uns totschlagen, wie wir wollen, wir kommen aus der Nummer nicht raus und sind sozusagen dazu am Ende verurteilt, Wege des Miteinanders zu finden. Und im Konflikt zumal, aber auch generell gilt, ich und du, wenn sie eine Gemeinschaft bilden, müssen sich aufeinander einlassen, auf einen dialogischen Prozess, in dessen Verlauf sich ein Drittes bildet, ein Zwischen, ein Wir. Ja. Und das ist weder ganz ich noch ganz du. Das ist wie eine neue dritte gemeinsame Größe. Und die bildet dann diese Gemeinschaft. Das ist also auch ein bisschen was vielleicht Mystisches, aber ich denke, eine tiefe Wahrheit drin. Und das erst einmal zuzulassen. Wir versuchen uns aufeinander zuzubewegen und überlassen es dem Prozess, dass aus dem etwas Besseres entsteht als der totale Vernichtungswille von ich und du und du und ich. Also dass es nicht heißt ich oder du, sondern ich und du, wir. So, und dann könnte man vielleicht gucken, was erwächst da. Das ist in dem Sinne auch nicht total vorauszugreifen. Nun sind wir natürlich in ganz aktuellen Dilemmata gefangen, wo es um konkrete Grenzverläufe und konkrete Hard Facts der politischen Landschaft geht. Aber gerade wenn es verstrickt und verfahren ist, braucht's diesen Prozess. Und da finde ich, starren wir immer viel zu sehr und einseitig auf die oberste Riege der Regierenden. Es wird ja auch immer total personifiziert, der Putin. Ne? Also wir befinden uns ja nur mit Putin hier im Krieg und der als Kollektiv ein Größe und Böses ist hier uns Westlern gegenüber. Und da war es für mich augenöffnend, das war beim Kirchentag letztes Jahr in Dortmund auf einem Friedenspodium, da hatte eine Frau berichtet, die von der Friedensorganisation OWEN, die ist eine Frauenfriedensorganisation, russisch-ukrainisch sozusagen, die nach wie vor gerade in diesen Ostgebieten der Ukraine, die ja so vielfältig verflochtenes Gebiet sind zwischen Russland und Ukraine, ihre Verbindungen aufrechtzuerhalten, gemeinsame Kindergärten und Friedens- und Unterstützungsinitiativen gestattet sozusagen, dass wir mal an die Basis kommen und an die Leute, die hier andere Logiken fahren. Und die beide sind auch Frauen, sind eben auch Mütter, die ahnen und wissen, was Krieg bedeutet, dass nämlich ihre Kinder genommen werden, sozusagen ganz basal darum ringen und wirken, hier andere Wege als die der totalen Abkapselung. Und wir haben sie ja auch im Nahen Osten erlebt. Das sind für mich die vorbildhaften Initiativen und Menschen, die sich über diese politischen Gräben der Großkonflikte ihrer Bevölkerungsgruppen hinwegsetzen und diese Versöhnung, diesen Frieden leben, nicht irgendwann an einem Tag X, wenn sich der Herr Politiker XY von der einen Seite und der Politiker XY von der anderen Seite mal bequemen, hier einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Nein, jetzt und hier und durch uns, weil wir wollen nicht mehr dieses Blut vergießen und wir leben jetzt eine andere Vision. Und auf diese Kräfte müsste man setzen und ich bin überzeugt, dass die auf ganz vielen Ebenen übersetzbar und lebbar wäre, wenn der Wille dafür da wäre und wenn auch das Geld dafür da wäre, denn diese Projekte, ich habe jetzt Owen genannt, wir könnten hier noch eine ganze Reihe mehr nennen, die gibt es inklusive der auch psychologisch geschulten Konfliktlösungsmöglichkeiten. Da fangen wir ja nicht bei Null an. Da gibt's erprobte Konzepte, erprobte Menschen. In meinem Buch habe ich nur mal den Psychoanalytiker Wamik Volkan erwähnt, der eben verfeindete Bevölkerungsgruppen zueinander gebracht hat. Das ist ein mühsamer Weg. Das ist ein Weg, wo man sich wirklich den Wunden und den Leid und den Schmerzerfahrungen stellt und diese auch den anderen zeigt. Und man wächst langsam in einen Prozess, den von Martin Buber so ein bisschen theoretisch beschriebenen Weg des Bewusstseins. Da ist auch ein anderer, der hat genau dieselben Bedürfnisse, der hat genau dasselbe Leid am Ende auch. Und wir suchen jetzt Wege der Kooperation, der Koexistenz, die uns da herausführen. Mhm. Und das wären die Ansätze. Dazu braucht es aber den Willen und am Ende auch die gewisse Mentalität und auch die Mittel. Also das wären nur mal skizzenhaft ein paar Schneisen, die sich vielleicht lohnen würde, stärken.
Ich glaube auch, dass die Menschen in der Ukraine und die Menschen von Russland gar nicht so viel gegeneinander zumindest hatten. Ob sie es jetzt haben durch den Konflikt, durch den Krieg, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja Ehen zwischen Ukrainern und Russen und Familien jenseits der Grenze, die sich nicht mehr besuchen können durch den Krieg. Und dass die Russen, die da als Soldat in den Krieg gehen, glaube ich auch nicht, dass die voller Freude da ihr Land verteidigen wollen, sondern durch Propaganda oder durch Geld oder durch andere Dinge. Ja, liest man ja auch, wie Kanonenfutter an die Front geworfen werden und unsägliches Leid erleben und auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit auf ukrainischer Seite mehr und mehr passiert. Ich finde die Gedanken gut, ehrlich gesagt, ob sie auf politischer Ebene greifen, ob Putin der richtige Mann ist für Friedensverhandlungen oder auch seine ganze Gefolgschaft, die da oben ist, weiß ich nicht. Also Nawalny ist gestorben. Ich vermute, getötet worden oder zumindest an den Folgen der unbarmherzigen Haft gestorben. Dann gab es ja diesen General, der auf Moskau marschiert ist, wo die Menschen gedacht haben, jetzt ist vielleicht eine innere russische Revolution da am Starten. Ob die besser ist, wenn so ein Mensch an der Macht ist, weiß ich nicht, ein Wagner-Söldner, aber das ist ja dann auch relativ schnell wieder verpufft. Aber was ich wichtig finde, und das höre ich, die vielen Initiativen, die es ja auch gibt, nicht aus dem Blick zu verlieren und vor allem zu unterstützen. Das haben wir ja beide auch im Nahen Osten erlebt. Da gibt es ja auch nicht die Palästinenser und die Israelis oder gar die Juden und die Moslems, sondern ganz viele Menschen, die ihr Leben lang sich für Frieden einsetzen und auch ganz, ganz viele gelingende Beispiele von Versöhnung, von Miteinander, von Beziehungen, vom Ich werde am Du, wie es Martin Buber sagt. Mhm. Nicht ich und du, sondern wir sind in der Wechselwirkung.
Und ich denke, wenn ich das vielleicht ganz kurz noch ergänzen darf, ich denke, das, was du jetzt nochmal zusammenfassend beschrieben hast, das fällt eben nicht vom Himmel, ne? Und das fällt auch nicht vom Himmel am Tag X nach dem totalen Sieg oder totalen Niederlage der Seite, der einen Seite oder der anderen Seite oder auch nicht, wenn ein Friedensvertrag unterzeichnet ist. Das ist wirklich ganz, ganz basale Arbeit geistiger und praktischer Art. Und ich denke, vielleicht ist es ein Stück, weil ich ja immer auch von meinem christlichen Hintergrund her diese Gedanken in den Diskurs eintrage, es ist einfach eine enorm wichtige Aufgabe jetzt, ich würde so sagen, auch von den Christen, den Kirchen, eine Art prophetische Aufgabe, diese verstrickte, unheilvoll verstrickte Gegenwart, die wirklich in so scheinbar aussichtslosen Kampf und Vernichtungswillen gefangen ist, trotzdem offen zu halten und zu öffnen für die Versöhnungsmöglichkeiten, auch für die Versöhnungsperspektiven, auch für eine Zukunft hin, dass wir da sozusagen einerseits dran glauben, diese gewaltvolle Realität ein Stück übersteigen im Geistigen auf eine Gewaltlosigkeit hin, an die wir glauben, auf die wir bauen, vor allen Dingen dann auch in der Zukunft, dass dann auch Versöhnungskräfte wirken können, auf die wir nochmal so angewiesen sein werden. Stichwort auch Versöhnungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Nagelgemeinschaft, Coventry, Engländer, Deutsche, Frankreich, Deutschland, Aussöhnung, jüdisch-christliche, deutsch-israelische Aussöhnung, deutsch-polnische Aussöhnung, deutsch-tschechische Aussöhnung. All das, darauf müssen wir bezogen bleiben. Und das wäre, glaube ich, unsere Aufgabe, hier nicht als Nebenabteilung des Verteidigungsministeriums zu agieren und die Köpfe und die Hände marschgerade auszusetzen, ne? Sondern wirklich auf diese Kräfte immer wieder zu bauen, geistig, vorausgreifend jetzt, ne? Aber dass sie da sind und dass wir da sozusagen anknüpfen können, um dann wieder die Brücken zu bauen, die jetzt so schlimm im tatsächlichen Sinne, aber natürlich auch im bildlichen Sinne zwischen Ukrainern und Russen, die eigentlich so nah miteinander verbunden sind, abgebrochen werden, dass da wieder etwas entsteht. Und das ist wirklich eine tägliche und eine harte geistige Arbeit, die ich unter das Stichwort Entfeindung setze. Deswegen ist mir das jetzt auch so wichtig, das ist das Erbe von Jesus von Nazareth, denke ich auch, dass wir diese Größe und diesen mentalen Raum auch haben und uns nicht infizieren lassen von dieser Totalverfeindung, die so leicht geht. Das wäre sozusagen ein bisschen der Wunsch, dass wir wie damals in der Corona-Zeit aus den Infektionsketten unterbrechen, uns von diesem Verfeinungsprinzip versuchen, ein Stück frei zu machen und das eben, denke ich, auch in der tatsächlichen Gewalt schafft irgendwie geartete Unterbrechungen. Und von dort aus könnte man gucken, wie es heilvoller weitergehen kann.
Ist dein Buch das passende Buch zur rechten Zeit oder eine wohlklingende Utopie in knallharten Zeiten? Und ich finde dich glaubwürdig aufgrund deiner Biografie. Also, dass du nicht nur theoretisch über Gewaltlosigkeit und Veränderung durch Frieden sprichst und philosophierst und du nennst ja viele Psychologen, Theologen, Menschen in deinem Buch mit Zitaten, mit guten Gedanken. Aber hinter allem stehst ja auch du. Das klang vorhin schon an, dass du Kind der DDR bist und 89 als 11-jähriger Bub an der Hand von deinem Vater mit deinen Geschwistern durch Leipzig marschiert bist.
Ja, das ist natürlich eine enorm prägende Erfahrung. Da kann ich gern noch mal ein bisschen was sagen. Nimm mich ja aber auch nicht zum Friedenshelden.
Du warst ja auch nicht alleine, sondern da waren ja auch...
Ich war nicht alleine und ich habe auch noch nicht direkt in Kriegsgebieten vermittelt oder so etwas, aber trotzdem, und deswegen mache ich diese Erfahrung auch fruchtbar in dem Buch, habe ich wirklich eine sehr, sehr starke Ahnung bekommen von einerseits Kräften kollektiver Gewalt, wenn wir jetzt mal den Herbst 1989 nehmen, wie sozusagen... Das hat jeder gespürt, das lag in der Luft, wie nah die Gewaltoption war. Das sozusagen, also kann man ja auch direkt benennen, an dem 9. Oktober, den entscheidenden Montag, als dann nach den Friedensgebeten in den Innenstadtkirchen am Ende 70.000 Menschen auf den Leipziger Ring strömten und diese enorme Demonstration bildeten, vor der dann nach und nach die Staatsmacht gewichen ist und sozusagen ein Zeichen in der Welt war, dass hier etwas Umwälzendes, dass diese Kräfte auch da sind, dass hier etwas sich wirklich verändern kann. Aber wie gesagt, das ist kein Zufall und das ist auch nicht, wie es jetzt oftmals verniedlichend gesagt wurde, eine weltpolitische Gemengelage stimmte da, schwacher Ostblock und natürlich Gorbatschow. Und am Ende standen wahrscheinlich auch noch die Sterne gut, aber die Sache ist wirklich die, dass an diesem ganz konkreten Tag einfach die Wahrscheinlichkeit einer Gewaltlösung, wie sie in China ein paar Wochen vorher praktiziert wurde, eigentlich näher lag, als dass das Ganze friedlich ablief. Also die hochgerüstete Staatsmacht stand in den Seitenstraßen. Die Krankenhäuser, die sind freigeräumt worden und haben Blutkonserven bekommen. Es wurde eigentlich erwartet, dass hier ein blutiger Montag passiert. Und ich denke dann, davon lasse ich mich auch nicht ganz abbringen, dass die so eindringliche Friedensmahnung und Friedensbotschaft der Christen und der Pfarrer, die dann in diesen Innenstadtkirchen die Friedensgebete gehalten haben, einfach mit dazu beigetragen haben, dass da ein anderer Geist und vielleicht auch eine andere Haltung da war. Also da wurde wirklich eingeschworen, lasst euch nicht provozieren, schlagt nicht zurück, wenn Uniformierte euch provozieren oder schlagen. Entscheidet euch keinesfalls für Gewaltoptionen, lasst den Stein liegen, der dort liegt, bleibt besonnen und so weiter. Und am eindrücklichsten war das dann an der Zentrale der Staatssicherheit, der Stasi, ein sehr verhasstes Objekt, wurde in Leipzig die runde Ecke genannt, weil es so ein Rundgebäude am Leipziger Ring war. Das war sozusagen der aufgeladenste Ort, wo all die Repression und all die Freiheitseinschränkungen, all das, worunter sozusagen die Menschen gelitten haben, irgendwie handfest vor Augen waren. Und da war es wirklich nicht klar, ob vielleicht sozusagen der Volkszorn sich dort so entlädt, dass man das zum Beispiel stürmt. Und auf diese Option waren die natürlich dort auch vorbereitet. Das heißt, dahinter standen sie mit scharfen Waffen. Und es wäre höchst blutig geworden. Und da haben sich eben auch Christen und bewegte Menschen davor gestellt mit einer Kerzenkette und schildern keine Gewalt und haben so eine Pufferzone gebildet, die eben auch gehalten hat. Und das sind, denke ich, alles Bausteine und Puzzleteile gewesen dafür, dass es dann tatsächlich auch gewaltfrei geblieben ist. Und einfach, ich habe da so eine Ahnung bekommen. Es gibt diese enormen, auf Gewalt gepolten Kräfte. Und die bedürfen manchmal wirklich nur eines klitzekleinen Funkens und sind entfesselt und sind dann ganz, ganz schwer wieder einholbar, beherrschbar und regierbar schon gar nicht. Oder aber, und das ist einfach eine genauso große Kraft der Gewaltlosigkeit, wenn die sich formiert und entschieden ist, und am Ende auch, das hat ja dann der Friedrich Schorlemmer im Rückblick auch gesagt, ja, denen, gegen die man da kämpft, das Gefühl vermittelt, wir hassen euch nicht so abgrundtief und total, dass wenn im Fall der Wende ihr an den Laternen baumelt sozusagen, ja, dann kann auch die Gegenseite sozusagen bereit sein, ja, nicht auf die Gewaltlogik Lösung zu setzen. Und all das, denke ich, sind Erkenntnisse, Erfahrungen, die auch vielfach natürlich in anderen Kontexten gemacht wurden. Wir wären klug, wenn wir auf diese bauen würden, uns an diese erinnern würden.
Mach's mal konkret jetzt für deine und für meine kleine Welt. Du hast gesagt, du hast nie in einer Krisenregion gelebt oder in einer Kriegsregion. Ich werde auch nicht eingeladen in die Ukraine, um irgendwie Friedensverhandlungen voranzutreiben. Aber ich erlebe ja auch Feindschaft, Konflikte in meinem Umfeld. Und das erleben ja viele von uns. Also das findet sich ja leider mittlerweile schon im Sprachgebrauch. Die da und wir, die da oben, wir unten, oder wir sind die wahre Stimme des Volkes, oder wir werden nicht gehört, oder was ich vorhin sagte mit Impfen, Gendern, Flüchtlingsthematik, Integration. Das sind ja alles heiße Eisen, wo es die Zwischentöne kaum noch gibt. Auswege aus Spaltung und Gewalt, ganz konkret in meiner kleinen Welt, in deiner kleinen Welt.
Ja, ich denke, das, was die simbabwische Buchpreisträgerin Tsitsi Dengarempka gesagt hat, die am Ende des Buches vorkommt, dass ich immer am Ende eine Entscheidung treffe für Gewalt oder für friedenstiftende Inhalte und Narrative. Daran ist etwas dran. Es liegt ein ganzes Stück in meiner Hand, sozusagen, wie ich auch in Konflikthaftes hineingehe. Und gerade was du beschrieben hast, ne, wie die Gruppen einander gegenüberstehen, ne, kann man ja auf viele Bereiche durchbuchstabieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erst einmal auch zwischen der Position und der Person unterscheidet, die sozusagen in dem Falle mein Gegner ist, dass ich also nie sozusagen den anderen komplett mit der von mir abgelehnten Position identifiziere und damit sozusagen auch kein Schlupfloch lasse, dass wir uns auf irgendeiner anderen Ebene als dieser konflikthaften aufeinander beziehen können.
Das fällt mir spontan ein, diese Betitelung von Klimaterroristen. Zum Beispiel, dass Leute, ne, die irgendwie letzte Generation oder sich für Klima einsetzen, wurden irgendwann in der Debatte, ich vermute von der Bild-Zeitung, gefördert oder vielleicht haben die den Begriff sogar geprägt, als Klimaterroristen bezeichnet. Und das leuchtet mir ein, gerade was du sagst. Wenn ich natürlich jemand anderen als Terroristen bezeichne, wie bekämpft man Terroristen? Eben mit Gewalt, mit Haft, mit Staatsgewalt. Und wenn ich aber jemanden sehe als also der setzt sich für eine Sache ein, dann sehe ich immer noch den Mensch dahinter. Meinst du sowas?
Auf jeden Fall. Kann man auch auf die andere, bisschen unangenehmere Seite vielleicht beziehen. Die Populisten oder sowas, die jetzt eben einen scharfen Migrantenhass auch predigen. Ja. Das meine ich eben, es bedarf täglicher auch innerer Arbeit, dass man sich nicht in diese Komplettverfeindung begibt und den dann als den kompletten Nazi oder wie auch immer betitelt und so hohe Fronten aufmacht, dass man wirklich am Ende nur noch im Kampfmodus miteinander agieren kann. Immer auch sozusagen, dass der Versuch, das fällt auch nicht vom Himmel, auch ein Stück zu verstehen, wie ist denn jemand geworden. Ne? Also damit nicht sozusagen legitimieren Verständnis, sondern verstehen im Sinne, welche Faktoren führen hier zu was und dadurch auch immer Zipfel von Verständigungsmöglichkeiten vielleicht in die Hände zu bekommen, um die es ja dann geht. Aber das kann man sicher auch in anderen persönlichen Konfliktlagen es ist vielleicht naiv, aber ich denke, vielleicht hat man es immer auch ein bisschen noch in der Hand bei Partnerschaftskonflikten. Wie weit gehe ich sozusagen nur, auch in der Eskalation, ne? dass ich am Ende nur noch das eigene sehe und eben ich oder du, ne, in diesen Konflikt bekomme, obwohl wir eben genau wissen, gesellschaftlich wie familiär oder zwischenmenschlich, es gibt eben nicht ich oder du und es gibt keine komplette Gewinner- und keine komplette Verliererseite, sondern es hat immer alles Preise und wir sind gut beraten, wenn wir auf Vermittelndes immer noch bezogen bleiben. Aber ich glaube auch, es ist ganz, ganz schwer, Weil es macht es erstmal einfach, es macht es erstmal handhabbar und vor allen Dingen, wir sind ja auch affektgesteuert, ne? Wir werden mit Bildern konfrontiert, die natürlich auch Wut auslösen oder Menschen, die unerträgliche Positionen vertreten. Man ist da ja auch in einer Emotion und da ist es erstmal scheinbar handhabbarer, einen totalen Feind zu sehen und ihn dazu zu erklären und dann zu meinen, dann habe ich eben eigene wehrhafte Mittel, um das aus der Welt zu schaffen. Aber wie gesagt, dass man damit auch ein toxisches Feld von Gewaltförmigkeit betrifft, müsste immer mit im Blick sein. Und ja, wie es in der Bergpredigt heißt, versuche mit deinem Gegner zu einer Lösung zu kommen, solange du noch mit ihm unterwegs bist. Ja, also versuch ja, nicht zu dem Punkt zu kommen, dass es so eskalativ ist, dass es scheinbar nur noch du oder ich gibt und beide Seiten zu verlieren werden, wo vielleicht am Anfang noch eine Möglichkeit bestanden hätte, dass es eine irgendwie geartete Win-Win-Situation vielleicht doch auch machbar wäre.
Mhm. Ja, und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach mal zuzuhören und dem anderen erstmal zu unterstellen, vielleicht hat er auch recht an dem einen oder anderen Punkt und vielleicht muss ich mal seine Position verstehen. Und das ist ja kaum noch möglich, sondern immer schwarz-weiß. Bei Facebook ja Like oder Dislike, da gibt es ja auch keine Zwischentöne. Und ich weiß sowieso schon ganz genau, wie es läuft. Und der andere steht an der anderen Ende der Skala und deshalb muss ich ihm gar nicht zuhören. Und da einfach mal, hör doch mal zu. Vielleicht spricht der andere auch an manchen Punkten die Wahrheit und lasst vielleicht auch mal deine Argumentation hinterfragen. Ja. Wir planen jetzt als Kirche genau solche Talkräume zu machen, zu solchen ganz provokanten Themen. Und dann wird nicht kommentiert, du hast recht, sondern jeder darf einfach mal seine Position darlegen mit Vernunft und dann mal hören, vielleicht hinterfragt es ja an der einen oder anderen Stelle meine Position, die vielleicht erstmal ganz gegensätzlich ist. Gewaltfreie Kommunikation, so ein bisschen das Stichwort auch, ja. Nochmal eine provokante Frage so zum Ende hin. Wo ist deiner Meinung nach eine rote Linie überschritten, wo es keinen Kompromiss, keinen Ausweg aus Gewalt und Spaltung geben kann?
Ja, ich denke, unbenommen ist immer die Situation, dass man ganz persönlich als Individuum in eine Situation kommt, in der es um Leben oder Tod geht. Also Stichwort auch Notwehrsituation. Das wird ja oft immer auch diffamierend auf den Pazifismus gelegt, dass das ja die völlige Hingabe und Preisgabe sei. Aber natürlich muss es für das Individuum in einer individuellen Bedrohungssituation auf Leben und Tod die Möglichkeit der Notwehr geben. Problematisch ist es dann nur immer, wenn man solche individuelle Extremfälle zu kollektiven Legitimationen erklärt und damit sozusagen das auf eine völlig andere Ebene und die dann auch überhaupt nicht mehr passt. Gut, das wäre sicherlich für mich das eine und das wäre dann auch für Konzepte in Richtung größere politische Situationen, dass es bei akuten Bedrohungslagen Instrumente idealerweise der Weltgemeinschaft, der UN gibt, dass schützende Zonen und schützende Ringe gebildet werden können, wo es zum Beispiel genozidale Tendenzen gibt. Aber dass sich das eben einfügt in den Gesamtkonzept und dass das nach Möglichkeit von einem neutralen Akteur mit geleistet wird und sozusagen nicht in diesen Freibrief für die Gewalteskalation mündet. Aber ja, grundsätzlich glaube ich felsenfest an die Macht der Gewaltlosigkeit und auch an die Sinnhaftigkeit von Gewaltlosigkeit, und zwar auch als Prinzip. Und das macht etwas mit einem Prozess, wenn das nicht als taktische Maßnahme hier und da vielleicht zur Vorteilsvergrößerung, momentan Vorteilsvergrößerung der eigenen Seite eingesetzt, sondern wenn da wirklich der Wille und das Prinzip Gewaltlosigkeit, das benenne ich in meinem Buch als die Desidentifikation mit der Gewalt und dem Gewaltmuster beschreibt, was ich denke auch, dass das die Botschaft der Bergpredigt ist, dann bewirkt das etwas, dann schafft das, wirkt das in einer bestimmten Weise ins Feld hinein, ins Kraftfeld der Gewalt. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, das nicht nur als Eventualität und als taktischen Kniff zu sehen, die Gewaltlosigkeit, sondern wirklich als ein Prinzip und ausgenommen die ganz unmittelbare persönliche Notwehrsituation.
Okay. Schlussfrage noch zum Buch, oder nicht zum Buch, sondern zu dir. Was gibt dir persönlich Hoffnung in diesen Zeiten? Oder ist sowieso alles hoffnungslos und du bist eine leise Stimme im großen Konzert der Irren da draußen?
Nein, ich hab Hoffnung, sonst das ist für mich ein Synonym für religiös sein und Christ sein. Und sonst hätte ich mir, glaube ich, auch nicht die Mühe gemacht, ein kleines bisschen Mühe war es auch, das Buch zu schreiben, weil ich an diese anderen Kräfte glaube und weil ich so tief berührende und wunderbare Beispiele und Menschen erlebe, wie diesen Parents Circle in Israel, Palästina, die verwaisten Eltern, die Kinder in diesem Konflikt verloren haben, gesagt haben, nein, wir machen und wollen so nicht weitermachen. Wir setzen uns hier direkt für ein Miteinander, für eine befriedete Gemeinschaft ein. Genauso diese Frauenfriedensorganisation Owen, die ich beim Kirchentag kennengelernt habe und in der Weltgeschichte geschaut, dass es auch immer wieder große Persönlichkeiten gab, die tatsächlich auch eine Wende herbeiführen konnten. Nelson Mandela, eigentlich war alles angerichtet für einen blutigen Bürgerkrieg in Südafrika, dann nach Ende der Apartheid. Und es ist gelungen, das auf befriedete Gleise zu stellen, oder Martin Luther King zu leben von dieser Vision und die auch umzusetzen. Das sind so die Leuchtsterne und Beispiele, wo ich sage, das sind Realitäten und die machen mir Hoffnung, dass sie auch heute und hier in unserer Weltsituation etwas bewirken.
Ja, also ich finde schön deine Definition von Religiosität. Hoffnung ist auch der Kern aller Religion. Ohne Hoffnung, ja, braucht's
definitiv.
Kann man nicht leben in dieser Welt.
Ja.
Oder dann wird man tatsächlich zynisch und egoistisch. Am Ende stelle ich immer so einige Fragen über das Thema hinaus. Ganz querbeet. Hast du Lust dazu?
Gerne.
Kurze Frage, immer kurze Antwort. Mhm. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
Ja, manchmal denkt man auf den ersten Blick, das ist ein bisschen vergeistigter Mensch, aber ich habe eigentlich enorm viel Humor.
Okay. Ich finde ja immer, jeder Mensch in jedem Lebensalter sollte was lernen und weiter lernen. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Ja, tatsächlich bin ich unterwegs auf dem Feld der Psychologie und gerade an dem Punkt bei der Frage, wie kann das aus der Theorie in die Praxis übersetzt werden, da will ich und versuche ich mir die Fertigkeiten anzueignen.
Okay. Machst du einen Kurs gewaltfreie Kommunikation oder hast du den schon längst?
Nee.
Das wäre ja was.
Ja. Ja, absolut. Das wäre eins dieser wichtigen Instrumente in dem Sinne, dass wir ja gar nicht bei Null anfangen mit diesen ganzen Konzepten. Nee, aber ich bin tatsächlich in der Psychotherapeuten-Fachausbildung, die sich an das Studium anschließt und dann eben die Berufsfähigkeit herstellt. Aber das ist wirklich noch ein Unterwegssein und noch ein Stück Weg.
Deine Lieblingsmusik, und du darfst nicht Tokotronic sagen. Das haben wir früher immer gehört.
Genau, das ist mein Leib- und Magenband. Ein Stück der Jugend. Aber vielleicht, wenn ich die nicht nennen darf, den ostdeutschen Liedermacher Gerhard Gundermann. Großartige Songs, großartige Texte.
Okay. Ein Tipp, dein Tipp für ein gutes Buch, einen guten Film, eine gute Serie. Da Leute aus ganz Deutschland hören, habe ich dich jetzt nicht nach einem guten Restaurant in Leipzig gefragt, weil also es muss von überall konsumierbar sein, sozusagen.
Ja, also guter Film, der lief kürzlich im Kino, der hatte mich sehr beeindruckt. Animalia, ein französischer Kinofilm, in dem sich manche Menschen langsam in Tierwesen verwandeln.
Okay.
Und eine ganz spannende Auseinandersetzung passiert. Wie gehen wir um mit Andersartigkeit, Fremdheit, mit etwas, was nicht sofort von uns kontrollierbar ist? Das hatte ganz viele Facetten, aber überdies einfach ein sehr spannender und gut zu sehender Film. Ja, und als Buch, was ich gerade lese, ist Robert Seethaler, Das Café ohne Namen. Ja, wunderbar angenehme Lektüre, die eben auch immer eine existenzielle und tiefsinnige Dimension hat.
Gut, von Robert Seethaler ist ja eigentlich alles gut. Also schriftstellerisch.
Da macht man nichts falsch, ja.
Genau, finde ich auch. Also er schreibt ja wirklich toll. Welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen, um mit ihr einen Abend zu verbringen? Lebend oder tot, wie du möchtest.
Also, ja. Also tot, weil ich jetzt gerade, das war relativ frisch, wieder Erzählungen von Stefan Zweig in der Hand hatte, gedacht, diesen feinfühligen, tiefsinnigen Menschen, also das wäre bestimmt fraglos spannend. Und als bisschen Folge meines Buches konnte ich mich leider nur theoretisch beschäftigen mit der französischen Philosophin Cynthia Flöty, die das Buch...
die zitierst du auch in deinem Buch, gell?
Genau, die Bitterkeit begraben, heißt es, glaube ich. Genau, eine Gegenwartsphilosophin aus Frankreich, wäre bestimmt auch ein wahnsinnig spannender Abend.
Und dann sagst du, viele denken über dich, du bist ein Intellektueller. Andere hätten jetzt gesagt im normalen Podcast Ronaldo oder Papst oder Barack Obama und du eine französische Philosophin, die Mika und ich vorher noch nie gehört haben. Naja, Mika ist der Typ, der hier dabei sitzt. Wir huschen schnell weiter. Welchen Lebenstraum hast du noch?
Ja, also tatsächlich vielleicht doch als Psychologe arbeiten zu können. Ja.
Okay. Das ist ja einer, der auch realistisch ist, ja. Das finde ich immer wichtig bei Lebensträumen, nicht nur solche Utopien zu haben, sondern was man gegebenenfalls erreichen kann. Vorletzte Frage. Du dürftest mitten in Leipzig, beispielsweise am Gewandhaus, am Augustusplatz, ein riesengroßes Plakat gestalten und aufstellen, was alle Menschen, die da vorbeilaufen, sehen und lesen. Was würde darauf stehen oder was wäre darauf zu sehen?
Eine gute Frage. Ich glaube, weil wir jetzt so in dem Thema gefangen waren, würde ich da auf jeden Fall versuchen, eine Friedensbotschaft zu plakatieren. Give peace a chance.
Okay, sehr gut. Und welche Frage würdest du gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde? Ich gebe dir einen kurzen Moment. Unser gemeinsamer Freund Nikodemus Schnabel, der hier schon ein paar Mal beim Podcast aus Jerusalem berichtet hat, Der hat sehr viel geredet, du kennst ihn. Der kann aus zu jeder Frage in 0, nix, weil er ein schneller Denker ist, was sagen. Bei der Frage war er sprachlos. Wirklich, 15, 20 Sekunden Schweigen. Also, welche Frage würdest du gerne mal beantworten, die dir noch nie gestellt wurde?
Ja, oh, Gottes Willen, Mensch. Die die mir noch nie gestellt wurde. Ja, Mensch.
Jetzt habe ich dich erwischt. Ha?
Jetzt hast du mich erwischt. Ne? Vielleicht, weil das andere so hochgeistig war, ja, ob ich auch fußballerisch ein Spiel machen könnte und dort auch Tore schießen könnte.
Ja. Die kann ich beantworten, die brauchst nicht du, das kannst du, weil du ein sportlicher Kicker bist und wir sind so alte Männer, gell? Wir schwelgen immer in alten Erinnerungen gegen die Armenier in der Altstadt von Jerusalem gekickt haben und mit blutigem Gesicht, Nase, Knien vom Betonplatz und einer Niederlage heimgelaufen sind. Aber wenn es ein Tor gab, hast es entweder du oder ich geschossen, vermute ich.
Ja. Und wir haben was zur friedlichen Völkerverständigung.
Das stimmt. Hart auf dem Platz, danach war es sehr freundlich und gastfreundlich.
Absolut.
Hier, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und danke für deine leider noch sehr leise Stimme, friedensbewegte Stimme, aber wichtige Stimme in unserer Diskussionskultur und auch für dein echt mutiges Plädoyer, entfeindet euch, Ausrufezeichen, entfeindet euch. Weniger Spaltung, weniger Ausgrenzung und mehr wir statt ich. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, dass ich Gast sein konnte und das frisch geborene Büchlein etwas vorstellen konnte.
Genau.
Ja.
Der nächste Go Special Talk kommt kurz vor Ostern heraus. Es wird ein interessanter, spannender Talk. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, aber ihr könnt euch freuen. Bis dahin, entfeindet euch, alles Gute, Shalom und Salam, herzlichst, euer Carsten.